lese aus Matthäus 25. Jesus sagt, wenn der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit, begleitet von allen Engeln, kommt, dann wird er auf dem Thron sitzen. Alle Völker werden ihm vor ihm erscheinen und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirte die Schafe von den Böcken trennt. Dann wird der König zu denen an seiner rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt die neue Welt Gottes in Besitz, die er seit Erschaffung der Welt für euch als Erbe bereithält. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Und die, die er damit anspricht, wissen nicht so richtig, dass sie das alles getan haben. Und Jesus spricht weiter. Der König wird ihnen dann antworten. Das will ich euch sagen. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Ich möchte heute auf das Thema Gedanken und Worte und auch das, was in der Folge von Gedanken und Worten an Handlung passiert, an Tun oder auch Nicht-Tun passiert und wie diese Dinge untrennbar miteinander verbunden sind. In diesem Zusammenhang möchte ich einfach darauf hinweisen, auf die Vinyard-Werte und dass es sozusagen einem Vinyard-Wert entspricht und es eigentlich auch selbstverständlich ist, wenn wir einen lebendigen Glauben mit Jesus Christus haben. Das vielleicht gar nicht so spektakulär klingt, aber wenn wir es wirklich im Geist und in dem Namen Jesus Christus ausfüllen, dann ist es nicht unbedeutend und dann ist es vielleicht auch gar nicht so selbstverständlich. Vielleicht in unserem Selbstverständnis, wie wir unseren Glauben und wie wir über Jesus Christus sprechen, aber nicht so selbstverständlich, wie wir es schaffen, wirklich in der Offenheit für den Heiligen Geist, in der Offenheit zu dem, was hier auch zum Ausdruck gekommen ist, in allem, was vorher ausgesprochen und gesungen wurde. Und eigentlich hat Hans Günther meine Predigt schon gesprochen. Denn es geht darum, nicht, dass wir selber tun, so wie Susanne es auch gesagt hat, sondern dass wir uns öffnen, dass wir ein offenes Herz haben. Und oftmals ist es nicht das Problem, dass wir nicht genug tun, sondern meistens ist es eher etwas anderes, dass wir beschäftigt sind, dass wir vielleicht blockiert sind, dass wir geprägt sind, dass wir Dinge in uns tragen, die diese Entfaltung des Heiligen Geistes in unserem Herzen aufzuhalten versuchen. Eine der größten Waffen unseres Feindes, eine der größten Mächte der Dunkelheit, eine der größten Chancen, die es gibt, wenn wir uns für Jesus Christus entschieden haben, uns aufzuhalten in unserem Prozess, in unserem Leben, uns wirklich dem hinzugeben und weiterzugehen. Es ist, wenn der Teufel es schafft, uns aufzuhalten, indem wir in inneren Blockaden, in falscher Frömmigkeit, in Ängstlichkeit oder in anderen Dingen verharren und uns dort in unserem Lebensweg verhaspeln. Das ist einfach so wichtig, dass wir einfach dieses Offensein, und das drücken wir aus, wir nennen es in der Vinyard, im dritten Vinyard-Wert, heben wir es vor, Barmherzigkeit, die sich in den Menschen und die sich Menschen öffnet. Wir haben es so ausformuliert, wir schätzen Gottes barmherzige Zuwendung zu jedem Menschen. Wer sich für diese Barmherzigkeit öffnet, erfährt Heilung und Wiederherstellung. Auf diesem Weg wollen wir auch andere mitnehmen, indem wir uns aktiv um Kranke, Zerbrochene, Arme und Verlorene kümmern. Es geht also um eine Kultur der Wertschätzung. Es ist also mehr eine Haltungsfrage. Es geht um die Kultur der Barmherzigkeit, indem wir anderen Ehre geben und es aus unserem Herzen tun. Und indem wir es tun, ehren wir Gott und handeln geführt in Jesus Christus und unbewusst in dem Geist, was ich einem meiner geringsten Geschwister getan habe, das habt ihr mir getan. Vorletzte Nacht wachte ich auf und hatte einen Traum. Ich sah einen Bus, der brachte wichtige Persönlichkeiten zu einer Klinikbesichtigung In dieser Klinik bin ich auch aktiv beruflich unterwegs. Sie wurden als Erste vorgefahren und wurden in allen Ehren vom Vorstand und einem Festkomitee empfangen. Dann kam ein zweiter Bus. Er hielt abseits. Und man hatte sich wohl als humanitäre Geste etwas Gutes ausgedacht. Ich sah, dass viele geistig und körperlich Behinderte ausstiegen. Sie sollten offensichtlich auch eine Besichtigung erhalten. Aber es war da keine Begrüßung, keine Willkommensansprache, kein Festkomitee. Ich versuchte, dies irgendwie zu übernehmen, weil ich mich dort auskannte und versuchte, anstatt der Klinikverantwortlichen irgendwie so etwas wie eine Willkommensgeste zum Ausdruck zu bringen und versuchte, mich nach vorne zu drängen. Aber in der Gemengelage, so sehr ich mich auch bemühte, ich wurde bedrängt und dann wachte ich auf. Wir können oft nicht verhindern, dass Menschen von anderen nicht wertgeschätzt werden. Und damit meine ich nicht nur Behinderte. Wir können aber verhindern, dass sie von uns selbst nicht wertgeschätzt werden. Wir können es verhindern, indem wir ihnen Ehre geben, indem wir sie wertschätzen, indem wir sie umarmen, was ihr einem meiner geringsten Geschwister getan habt, das habt ihr mir getan. Und in dem Zusammenhang mit diesem großen Bild, mit diesem Leib, zu dem wir alle zusammengefügt sein sollen, schreibt Paulus an die Korinther: Vielmehr sind es gerade die Teile des Körpers, die schwach und unbedeutend erscheinen, die besonders wichtig sind. Wenn uns an unserem Körper etwas nicht gefällt, dann geben wir uns die größte Mühe, es schöner zu machen. Und was uns anstößig erscheint, das kleiden wir besonders sorgfältig. Denn was nicht anstößig ist, muss sich auch nicht besonders bekleiden. Gott aber hat unseren Leib so zusammengefügt, dass die unwichtig erscheinenden Glieder in Wirklichkeit besonders wichtig sind. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Gerade die Teile, die wir für weniger ehrenwert halten, denen schenken wir viel Aufmerksamkeit. Gerade bei den Teilen, die Anstoß erregen können, achten wir besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt sind. Und damit sind wir bei dem Thema Gedanken und Worte und die Wirkung bzw. mein Handeln daraus. Es scheint eine Frage unserer Haltung zu sein. Und aus unserer Haltung erwachsen Gedanken. Und aus unseren Gedanken erwachsen Worte. Und aus unseren Worten erwachsen Taten. Und aus unseren Taten erwachsen Wirkungen auf unser Gegenüber. Was hast du als ersten Gedanken, wenn du bestimmten Menschen gegenübertrittst und wenn du ihnen begegnest? Bei so richtig Kranken und Bedürftigen haben wir zumeist eher Mitleid. Da kommt dann so dieses Helfersyndrom raus. Aber was denkst du über Flüchtlinge oder über den Flüchtling, von dem du nicht so sicher bist, ob er nur gute Gedanken über dich hat? Was geht dir als erstes durch den Sinn, wenn du auf sozial fehlgeleitete Menschen, auf Jugendliche triffst, mit auffälligem Fehlverhalten, Aggressionen oder mit Extremoutfit, Tattoos und Flashtunnel im Ohr? Wird es da schon schwieriger? Oder bei Menschen, die in ihrem Leben Mist gebaut haben und aus dem Knast kommen? Oder was denkst du über dich selbst? Welches Menschenbild hast du? Erst einmal ein positives oder eher misstrauisch? Erwarte nicht zu viel, dann kannst du nicht enttäuscht werden. Welche Worte bringst du über deine Lippen, wenn du diese oder jene Gedanken über jemanden oder über eine Sache hast? Fromme Worte? Herzensworte? Intellektuelle Reaktionen? Kontrolliertes Abwägen, weil du höflich sein möchtest? Freundlichkeit, die du auf deinem Gesicht versuchst zu zeichnen, die aber nicht in deinem Herzen ist? Ihr habt euch sicherlich jetzt die Bilder schon eine Weile angeschaut, aber geh sie doch einfach mal durch und hör in dich hinein, ob da vielleicht Unterschiede sind in dem, was sie auf dich auslösen. Indem da vielleicht Dinge dabei sind, Bilder dabei sind, wenn du dich dir vorstellst, du würdest diesen Personen, du würdest diesen Menschen auf der Straße begegnen, wie wäre dein erster Reflex? Wie wäre dein ungeschminkter Gedanke? Was denkst du, wenn du das siehst? Wie ist es, wenn wir familiär, kulturell, vielleicht auch durch bittere und eigene Erfahrungen geprägt sind? Da gab es mal in meinem Leben einen Alfredo aus der Sonderschule. Alle nannten ihn Alfredo, er hieß Alfred. Er ging in die Sonderschule, wir nannten es damals Hilfsschule. Sie war direkt mit unserer Schule verbunden und nutzte den gleichen Schulhof. Eben nur zeitversetzt zu dem Unterricht, den wir hatten. Von Inklusion war damals noch keine Rede. Alfred war besonders auffällig. Er trug, wie man es heute sagen würde, einen Afro-Haarschnitt. Damals hätte man eher gesagt, er sah aus wie Struwwelpeter. Und ich kann heute noch nicht so richtig seine Eltern verstehen, die ihn so haben ausgestattet. Er wirkte sehr verstört, verzagt, ängstlich und war sicher offensichtlich nicht mit seinem Alter entsprechend entwickelt. Immer wenn es geschah, dass er über den Schulhof ging, wenn unsere Schule Pause hatte, bildete sich eine Gasse und die Kinder und meiner Schule schrien Alfredo, Alfredo und machten sich über ihn lustig. Ich sehe ihn heute noch mit verschrecktem Gesichtsausdruck geduckt über den Schulhof durch die höhnende Gasse huschen. Ich war damals nicht besonders stark und stand abseits. Es zerbrach mir das Herz und ich hätte mich so gerne schützend zu ihm gestellt, aber dazu war ich damals nicht fähig. Oder da war ein gleichaltriger mongolider Junge, damals in unserer Gemeinde, also mit einem Morbus-Down-Syndrom. Er hieß Arthur. Es verging kein Gottesdienst, dass ich ihn nicht begrüßte und ein paar Worte mit ihm gewechselt hatte. Am Ende war es so, dass ich schon bei meiner Mutter meldete, wenn er Angst hatte, dass ich an dem Sonntag nicht an ihn denken würde. Irgendetwas zog mich zu ihm hin und heute, er starb mit etwa 20 Jahren, erinnere ich mich noch gerne daran, wie ich ihm Ehre und ein wenig Liebe geben durfte. Einerseits erzähle ich das, nicht um mich groß zu machen, weil ich, wenn ich in mich hineinhöre, eine barmherzige Seite in mir kenne. Andererseits bin ich mir aber auch sehr bewusst, dass ich nicht frei bin von Vorbehalten, von Vorurteilen, von Prägungen, von Einflüssen, die mich durchaus misstrauisch und auch manchmal abweisend lassen sein können. Und gleichzeitig weiß ich doch auch, dass meine Gedanken, meine Worte, meine Handlungen bestimmen. Und auch wenn du dich noch so sehr bemühen würdest, wenn so jemand oder gegenüber jemandem du jemandem Vorbehalte hast und misstrauisch bist, wirst du dich vielleicht anständig, aber nicht herzlich verhalten können. Eine Kultur der Ehre, eine Wertschätzung, ein wertschätzungsgebendes Verhalten ist eben Herzensangelegenheiten und nicht Kopfsache. Und da klemmt es dann so sehr und da schmerzt es ja fast. Du hängst da in deinen eigenen Prägungen, in deinen eigenen Mechanismen und du kommst da nicht raus und fühlst dich wie in einer Falle, wie in einer Fußfessel und denkst, es kann doch nicht wahr sein, ich will das doch gar nicht, das bin doch eigentlich nicht ich. Aber bestimmt kennst du dieses Gefühl. Es stört einfach deine Ruhe. Da stört jemand deine Ruhe. Dein Weltbild, deine Idylle. Es passt nicht in deine Prägung. Es fügt sich einfach nicht in dein Leben ein. Und da ist dann so jemand und der will was von dir oder du merkst, aber es geht nicht. Es passt nicht in deinen Lebensstil und in das, was uns doch so wichtig ist. Es stört uns, weil wir empfinden, da ist einfach was nicht in Ordnung. Nicht in unserer Ordnung. Es ist, als wenn du dich gerade in einen Roman vertiefst und bist mitten an einer interessanten Stelle und jemand kommt und sagt, darf ich dich mal stören? Und du denkst, hast du schon. Könnte es bei dem einen oder anderen von uns einen solchen ersten Reflexgedanken, so einen Du-störst-Reflex geben? Könnte es sein, dass dieses innere Unwohlsein, dieser Gedanke, dann zu Worten wird und mindestens zu Reaktionen wird? Oder vielleicht zu einer Reaktion, die uns nicht zum Leuchten bringt, die uns nicht Salz und Licht in dieser Welt sein lässt? Nicht, weil wir etwas getan haben, nicht, weil wir etwas falsch gesagt haben, nicht, weil wir jemanden falsch behandelt haben. Wir haben ihn einfach nicht behandelt. Aber Jesus sagt in diesem Gleichnis, in dieser Geschichte, das habe ich jetzt nicht gelesen, spricht er von den einen, die etwas getan haben, nämlich einem seiner geringsten Geschwister. Das haben sie ihm getan. Und er spricht an der gleichen Stelle von denen, die es nicht getan haben. Es geht also nicht darum, was wir alles tun müssen, sondern es geht darum, dass wir offen sind für das, was Jesus durch uns tun möchte. Und dann haben wir es ihm getan. Wie oft hast du von Gott schon gehört, du störst? Nicht? Ich auch nicht. Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass Gott durch Jesus Christus sich mit uns versöhnt hat. Er hat sich mit den Menschen versöhnt. Er hat sich mit dir und mit mir versöhnt. Und weil er sich versöhnt hat, stören wir nicht. Weil wir sind zutiefst versöhnt. Es braucht vielleicht doch so etwas wie den Weg der Versöhnung, oder? Könnte es sein, dass die innere Heilung, die Versöhnung mit meiner eigenen Vergangenheit, uns vielleicht in eine neue Dimension des Lebens hineinführen könnte? Ein Weg, um zu lernen, sich selbst und die Menschen zu lieben. Jesus selbst sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kann man das trainieren? Ja, das kann man. Und zwar bei dem besten Trainer aller Zeiten, nämlich Jesus Christus selbst. Du musst nur bereit sein, ins Fitnesscenter zu gehen und die Dinge mal in deinem Alltag anwenden. Dann wird dir der Heilige Geist Kraft geben, du wirst ein kraftvolles, großes und vitales Herz mit Waschbrettbauch haben, das gleichzeitig weich und geschmeidig und nicht verspannt ist. Was könnte nun meine Ausstrahlung, meine spontanen Reaktionen, meine Worte positiv beeinflussen, damit meine Handlungen wertschätzend sind und dem anderen Ehre geben? Wertschätzende Gedanken, würde ich sagen, oder? Da könnte es anfangen. Was könnte nun aber dazu führen, dass meine Gedanken positiv werden? Einfach einschalten funktioniert nicht. Wie können wir eine Haltung finden, die in unserem Gedanken so dominieren, wie wir es in Sprüche 16,23 lesen können? Ein freundliches Wort ist wie Honig, angenehm im Geschmack und gesund für den Körper. Und ich darf vielleicht anfügen, gesund für Körper, Seele und Geist. Gott selbst spricht prophetisch durch Jeremia an das Volk Israel, das nach Babel weggeführt war, entführt, vertrieben, gebunden. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über dich habe. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Wie können wir selbst eine solche positive Haltung, solche wertschätzenden Gedanken entwickeln, so wie Gott sie offensichtlich über sein Volk hat, über dich und mich hat? Nicht Gedanken des Leides, des Friedens, Perspektive, Zukunft. Ein anderes göttliches Beispiel gibt uns ja Jesus, wie er wertschätzend mit Menschen umgeht. Wenn wir denken an die Ehebrecherin, die Sünderin im Tempel, die ihm vorgeführt wird und er damit auch herausgefordert war, er tritt ihr gegenüber und zeigt ihr eine Perspektive und begegnet ihr wertschätzend. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Aber in allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. In Römer 8, 35 bis 39 habe ich gelesen. Lasst uns einmal konzentrieren auf den einen Satz. Da steht nämlich, wir sind mehr als Überwinder. Wir sind mehr als Überwinder. Da steht, dass wir nicht nur überwinden, sondern dass es mehr passieren wird. Dass wir mehr sind. Ich bin überzeugt davon, dass es wesentlich ist in allem, was unser Sein betrifft, dass wir uns bewusst sind, dass uns nichts von der Liebe Gottes trennen wird. Dass wir das auch für uns festmachen. Ich bin davon überzeugt und ich spreche es aus. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass die Liebe Gottes niemals etwas ist, die sich von mir trennen wird. Weil unser Gott ein barmherziger, ein guter Gott ist. Wozu ist es also nützlich, wenn uns nichts von seiner Liebe trennen wird? Klar, um zu überwinden. Denn wenn ich das weiß, überwinde ich alles. Drangsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr, Schwert. Dann bin ich in der Lage zu überwinden. Aber nun steht da mehr als Überwinder. Was ist, wenn wir in solche Situationen kommen und unsere Liebe nicht reicht? Ich es nicht schaffe, eine Kultur der Ehre zu leben. Ich die Umarmung nicht aus meinem Herzen herausgepresst kriege. Ich die guten Worte nicht über die Lippen bringe. Wenn wir mit Jesus die dämonischen Kräfte der Dunkelheit und die falschen Propheten überwunden haben, weil wir Überwinder sind, dann können wir auch die Defizite in unseren Gedanken überwinden. Weil es ist nicht aus unserer Kraft, dass wir die Dämonen und dass wir die Kräfte der Dunkelheit überwinden können. Es ist allein Gottes Kraft. Und wenn wir dazu in der Lage sind, und dazu sind wir in der Lage, Halleluja, dazu sind wir in der Lage, Amen. Wenn das der Fall ist, dann können wir auch die Defizite in unseren Gedanken überwinden. Und zwar nicht, weil wir uns Kraftanstrengungen, weil wir Fitnessübungen machen müssen, sondern weil wir nur eins tun müssen, uns ihm zu öffnen. Lächle doch einfach mal in dich hinein. Tu das mal, lächle mal in dich hinein. Und mach dir bewusst, dass du mehr als ein Überwinder bist. Dass du mehr als eine Überwinderin bist. Weil Gottes Liebe in dir ist und du diese Liebe als Ressource unentgeltlich und unbegrenzt, sozusagen mit unbegrenzter Flatrate haben kannst. Ich möchte so langsam landen und das mit den Worten aus dem 1. Johannes 4, Vers 16 bis 17. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie gleich er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Hört es genau. Denn wie er sind auch wir in dieser Welt, nämlich mehr als Überwinder. Wie er sind auch wir in dieser Welt, mehr als Überwinder. Weil uns seine Liebe trägt, weil seine Liebe in uns wirksam wird. Ich habe das, glaube ich, schon öfter gesagt. Ich habe früher geglaubt, ich kann gar nicht lieben. Also ich kann verliebt sein, ich kann Zuwendung geben, ich kann barmherzig sein, ich kann vielleicht auch mich liebevoll verhalten, aber kann ich wirklich lieben? Bis ich verstanden habe, dass es nicht darauf ankommt, was ich glaube, was ich kann. Bis ich angefangen habe zu verstehen, dass es allein die Liebe Gottes ist und dass ich manchmal gar nicht weiß, warum plötzlich jemand sich herzlich umarmt fühlt, obwohl ich aus mir heraus gar nichts getan habe, sondern einfach nur einem Impuls, den Gott gesetzt hat, aber nichts, was ich selbst wirklich hätte tun können oder wollen. Wir werden alles überwinden. Wir überwinden alles. Furcht, Angst, Ablehnung, Hilflosigkeit, Minderwertigkeit, Überheblichkeit, Stolz und werden sein wie er. Weil er in uns ist und wir in ihm. Das allein ist das Trainingskonzept. Das ist das Trainingsmodell. Ich habe gesagt, dass wir nicht einen Schalter bei uns anknipsen können. Was wir aber können, ist uns Gott hinzuwenden. Und uns im Gebet nach dieser Überwindung und nach diesem Meer auszustrecken. Nach dem mehr zu dir, mehr von dir, Jesus, mehr von dir, Heiliger Geist. Und lasst uns darüber bitten und beten, dass Gott uns eben genau in diesem Gedanken unsere Herzen in unserem Geist erneuert und stärkt. Ich bin überzeugt davon, dass wenn wir Gott darum bitten und in dem Gedanken es tun, dass Gott unsere Gebete hört und uns damit nicht alleine lässt, sondern er ein Gebender, ein Liebevoller, ein Wartender, ein Erwartender Gott ist, der uns in die Arme nehmen möchte, der uns entgegenläuft, der uns lieb hat und der möchte, dass dieser Christus in uns lebendig ist und dass sich eben dieses Licht durch uns, sein Licht durch uns in diese Welt strahlt, damit dieses Reich Gottes ausgebreitet wird, damit himmlische Zustände auf diese Welt kommen. Dafür ist Jesus Christus gekommen, dafür ist er da, dafür ist er geboren, dafür ist er ans Kreuz gegangen, dafür ist er begraben worden, dafür ist er auferstanden, dafür ist er in den Himmel gefahren und dafür wird er wiederkommen. Ich möchte beten. Herr, ich bitte dich jetzt, dass du unsere Herzen anschaust und unsere Gedanken aufnimmst und uns selbst lenkst und an den Stellen heilst, die uns davon abhalten, uns selbst anzunehmen, wie du uns angenommen hast und wie du uns liebst. Und wir bitten dich, dass du uns mehr als Überwinder in dieser Welt sein lässt und uns ein positives Menschenbild in unsere Herzen schreibst, so wie du ein gutes, ein positives Bild hast und alle Menschen liebst. Ein Herz, das sich nicht mehr dagegen wehrt, dass Menschen anders sind als ich und Menschen Fehler begangen haben. Ein Herz, das alle Menschen liebt. Ein Herz, das sich nicht naiv auf alles einlässt, sondern in Weisheit und in der Liebe Menschen gegenübertritt, uns aber Boten deiner Liebe in dieser Welt sein lässt. Da, wo wir unversöhnt sind, bitten wir dich, dass du uns hilfst, in die Versöhnung zu kommen. Führe du uns. Wir bitten dich, dass du die Barrieren, die sich mir in meinen Gedanken in den Weg stellen wollen und die nicht aus deinem Geist gezeugt sind, wegräumen wirst. Herr, wir stehen hier vor dir und sagen, du bist unser Herr und durch dich haben wir die Mächte der Finsternis überwunden. Freimütig treten wir in deine Liebe der Andersartigkeit anderer Menschen gegenüber und umarmen es. In Jesu Namen. Amen.